Das Christentum hat eigentlich relativ wenig mit dem zu tun, was allgemein als Christentum bezeichnet oder gesehen wird. Das Christentum ist nämlich eine geistliche Sache und weniger eine Religion, hat nichts zu tun mit welchen Gebäuden und Kirchentürmen und Organisationen. Als Christentum hat man mit dem Reich Gottes zu tun und das Reich Gottes ist eine geistliche Sache. Das ist ein geistliches Königreich, wo Jesus Herr und König und Gott ist. Und um das geht's uns eigentlich. Wir wollen geistliche Christen sein. Wir wollen im Geist zunehmen, im Geist erstarken, weil uns das letztendlich weiterbringt. Das ganze andere Zeugs, das bringt uns weder weiter, noch hilft es uns irgendwo. Und jetzt habe ich da heute einen Bibelvers, was heißt drei Verse, um die es heute geht, wo wir mit geistlichen Dingen uns beschäftigen. Das ist 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 3 bis 5. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. So, hier wird gleich einmal vom Fleisch gesprochen. Und wenn hier die Bibel von Fleisch spricht, dann meint es die natürliche Ebene, die natürlichen Dinge, wo du eben körperlich, fleischlich zugegen bist. Und das ist nicht die Methode, nach der wir als Geistliche kämpfen wollen und sollen. Also wir kämpfen nicht mit der Faust, mit Messer, mit Schwert, mit Bogen, mit Maschinengewehren und Bomben und was weiß ich, was es alles für Waffen im natürlichen Bereich gibt. Auch nicht mit solchen Waffen, wie der Feind benutzt, um zu lügen und zu manipulieren, sondern wir kämpfen, wie die Schrift hier sagt, mit geistlichen Waffen. Also unsere Waffen, hat der Paulus geschrieben, sind nicht fleischlich. Und wenn sie nicht fleischlich sind, dann bleibt nichts anderes übrig, als dass sie geistlich sind. Tatsache ist, und das beweist auch diese Bibelstelle, dass wir in einem Kampf stecken. In einem großen Kampf und in vielen kleinen Kämpfen. Und dem können wir uns einfach nicht entziehen. Das geht nicht. Deshalb müssen wir unsere Waffen kennenlernen und wir müssen lernen, mit unseren geistlichen Waffen auch zu kämpfen und zu siegen. Unsere Waffen sind geistlicher Natur und wir kämpfen nicht gegen Menschen. Das muss auch noch gesagt werden, weil es ist ja im Namen des Christentums schon sehr viel Unheil geschehen, und Menschen gegen Menschen gekämpft haben und umgebracht haben und gefoltert haben und was weiß ich, was alles getan haben. Das ist nicht unsere Sache. Das war nicht die Sache von Jesus und ist auch nicht die Sache von echten Christen. Und man muss wissen, nicht überall, wo Christus draufsteht, ist Christus drin. Wir wollen aber die sein, wo auch Christus drin ist. Und wir wollen unsere geistlichen Waffen kennenlernen und wir wollen sehen, wie wir mit diesen Waffen kämpfen und siegreich sein können. Paulus sagt im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das sind unsere Feinde. Aber auch hier wieder, dass wir in einem Kampf stecken. Und wenn er sagt, nicht gegen Fleisch und Blut, eben nicht gegen Menschen. Unsere Feinde sind geistlicher Natur und diese können wir auch eben nur mit geistlichen Waffen schlagen. Hier wird aufgezählt, Mächte, Gewalten, Weltbeherrscher dieser Finsternis, geistige Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Manche lehren, dass das verschiedene Abstufungen sind. Ich bin eigentlich nicht der Meinung, ich glaube, dass das ein und dasselbe ist, nur eben immer wieder anders ausgedrückt. Aber es ist egal, wir müssen wissen, dass unsere Waffen fähig sind, diese Gewaltenmächte, Weltbeherrscher zu schlagen. In der Hoffnung für alle wird dieser Vers ein bisschen anders übersetzt. Da steht drin, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Und ich finde, das bringt es eigentlich ganz schön rüber. Also nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren, in der geistlichen Welt, ihr unheilvolles Wesen treiben. Es ist immer dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Lüge. Es gibt einen Spruch, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und da ist was dran. Nicht, dass wir den Kampf unbedingt suchen, aber das Problem ist, dass wir als Christen von diesen Mächten des Bösen bekämpft werden. Dass wir die sind, die eigentlich attackiert werden, um ausgeschaltet zu werden, um in Religion der Lüge zu verstricken und uns schachmatt zu setzen. Und da müssen wir wissen, wie wir dagegen vorgehen, weil wir wollen ja nicht ein Leben in der Niederlage und in Problemen und Schwierigkeiten, in Ängsten und Sorgen leben, sondern wir wollen ein Leben im Segen Gottes leben, den er uns verheißen hat, der extra durch Jesus für uns erkauft wurde. Aber du musst wissen, nicht jetzt denken, schon wieder immer kämpfen, das ist furchtbar, ich will ja gar nicht kämpfen. Du musst dann erst einmal wissen, dass deine geistlichen Waffen, die du durch Jesus hast, siegreich sind, unbezwingbar sind. Und dadurch kannst du auch siegreich sein. Das musst du wissen, weil sonst läufst du vor dem Kampf weg und wirst von hinten erschlagen. Also du musst den Kampf annehmen in der Gewissheit, deine geistlichen Waffen sind siegreiche Waffen. Die hat dir Jesus gegeben und Jesus steht mit dir in diesem Kampf. Er lässt dich nicht darin allein. Er hat dir alles dazu gegeben. Wir als Christen sind in Feindschaft mit Satan und seinen Dämonen. So wie die Finsternis in Feindschaft mit dem Licht ist. Wir stecken da einfach mit drin. Sie wollen uns schachmatt setzen, verblenden, in weltliche Dinge verstricken, Schwierigkeiten bereiten oder auch Schaden zufügen und uns zu zerstören. Möchten sie. Wenn wir aber wissen, wie wir dem entgegenstehen, dann können sie das nicht, weil Jesus bereits den Sieg für uns errungen hat. Und wir sollen in diesem Sieg leben und stehen und siegreich sein in unserem persönlichen Leben. Und so drehen wir den Spieß um und zerstören die Festungen dieser bösen Mächte. Wir haben diese Autorität bekommen. Haben wir doch ganz am Anfang gelesen. Diese Waffen sind mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Vernunftschlüsse, Vernünfteleien, Festungen befinden sich meistens in der Gedankenwelt oder Gefühlswelt von Menschen. Und die wollen wir durch diese geistlichen Waffen zerstören. So, da könntest du dir jetzt diesen Vers 2. Korinther 10 ein bisschen persönlich umschreiben und dann würde das vielleicht so klingen. Denn die Waffen meines Kampfes sind geistlich und voll göttlicher Kraft zur Zerstörung von geistlichen, satanischen Festungen, zum Beispiel von Krankheiten, Schwachheiten und Gebrechen, von Flüchen, von Festungen der Lüge, von religiösen Unwahrheiten und so weiter und so fort. Also das ist dein Kampf. Du persönlich stehst in einem Kampf und wenn wir gemeinsam zusammenstehen in einem Kampf, dann ist es unser Kampf. Aber immer mit dem Blickwinkel, Jesus ist auf unserer Seite und der Sieg ist gegeben und durch diese geistlichen Waffen werden wir den Sieg auch erleben. Gut, welche geistlichen Waffen haben wir nun bekommen? Er sagt uns der Epheserbrief Kapitel 6 ab Vers 13 einige Waffen. Das ist nicht das Vollkommene, aber er spricht hier von einigen Waffen, die er hier aufzählt. Und als Bild für diese Waffen benutzt Paulus einen römischen Soldaten, was der für Waffen hat und will das heute darstellen. Ich lese das einmal vor. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Und mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. So, hier hat der Paulus die geistlichen Waffen eingebaut und es anhand eines römischen Soldaten und seiner Waffenrüstung dargestellt. Im ersten Vers heißt es schon mal, ergreift diese Waffenrüstung. Also leg es nicht zur Seite, sondern ergreife deine Waffen und tu was damit. Damit du am bösen Tag widerstehen kannst. Und der böse Tag ist der Tag, wenn dich Satan oder irgend so ein Dämon attackiert. Das ist nicht gut, das ist nicht schön. Es ist sozusagen ein böser Tag. Und du sollst mit dieser Waffenrüstung deinen Teil tun, damit du stehen bleiben kannst. So, jetzt bringt ihr das Erste. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Und da gibt es ja dann wieder Diskussionen und Bücher und der Gürtel hält alles zusammen und alles dreht sich um den Gürtel. Und in Wirklichkeit hat es überhaupt mit dem Gürtel nichts zu tun. Die Waffe ist die Wahrheit, nicht der Gürtel. Genauso mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, weil da werden dann Bücher geschrieben, weil dieser Brustpanzer beschützt dann sozusagen dein Herz, obwohl es ja gar nicht um die Pumpe da drin geht. Es geht nicht um den Brustpanzer, es geht um die Gerechtigkeit. Und die ist dein Schutz und die ist deine Waffe. Und das ist ein Riesenunterschied. Wir müssen uns auf das fixieren, was der Paulus hier wirklich sagen will, welche Waffen wir hier doch haben und nicht, was der Römer da anhatte. Denn wer hätte gedacht, dass Wahrheit eine geistliche Waffe ist? Ja, jeder weiß ja, das Wort Gottes ist so dieses Schwert des Geistes, ja super. Aber dass Wahrheit eine mächtige geistliche Waffe ist und nicht bloß ein Gürtel, da staunen vielleicht die einen oder anderen. Die Bibel spricht von Erneuerung des Sinnes. Das heißt, von der Lüge, eine Festung der Lüge muss eingerissen werden, damit eine Wahrheit Gottes offenbar werden kann oder erkannt werden kann. Und wenn ein Mensch Christ wird, ist es eine tolle Sache, aber da soll er nicht stehen bleiben. Ein Mensch soll Christ werden und soll dann die Wahrheit erkennen, immer mehr und immer mehr. Weil die Wahrheit, sagt Jesus, die macht frei. Und wenn die Wahrheit frei macht, ist der Umkehrschluss, dass die Lüge bindet und blockiert. Und es gibt Lügen, die durch die Menschen glauben und dadurch werden sie gefangen gehalten. Und sie merken es nicht einmal. Das ist das Übel. Falsche Denk- und Sichtweisen und Traditionen und Theologien, man kann sie hundertprozentig für wahr halten und es ist doch eine dicke Lüge dahinter. Und dann wundern sich viele Christen oder Pseudo-Christen, warum Gott nicht mehr tut. Und von wegen ihre eigenen geistlichen Waffen zu benutzen, das ist ja dann völlig fremd. Aber du musst es erkennen, dass Wahrheit eine mächtige Waffe ist für dich als Christ. Der Paulus, der hat in manchen Briefen Gebete drin. Und einmal betet er, dass der Herr die Augen der Herzen der Leute erleuchten soll, dass sie die Wahrheiten erkennen. Er erleuchtet die Augen eures Herzens. Ja, warum? Weil die Lüge bindet und weil die Wahrheit frei macht. Und deshalb betet der Paulus so. Die ganzen religiösen Lügen und Vorstellungen und falschen Vorstellungen von Gott, von Jesus, vom Heiligen Geist, die müssen aufgedeckt werden, runtergerissen werden und mit den Wahrheiten der Bibel ersetzt werden. Unbedingt. Um Wahrheit zu erkennen, musst du erst die Wahrheit einmal hören oder vielleicht erst einmal wissen, die Entscheidung treffen. Ja, ich will mehr von der Wahrheit, die wirkliche Wahrheit ist. Ich will sie erkennen, ich suche Gott und ich bete darum, dass die Augen meines Herzens erleuchtet werden. So, dann hörst du oder liest du Wahrheiten. Dann ist der nächste Schritt, ob du es auch glaubst. Weil es kann ja passieren, dass einer oder andere Wahrheit liest in der Bibel oder in einem guten christlichen Buch und dann sagt, nee, das glaube ich nicht, das passt nicht zu der Theologie meiner religiösen Gruppe. Dann hat er zwar die Wahrheit gelesen oder gehört, aber er glaubt sie nicht. Er lehnt sie eigentlich ab. Dann wird ihm diese Wahrheit nicht viel bringen. Wenn er aber anfängt, das zu glauben, und vielleicht dann auch sogar zu reden drüber und zu bekennen, dass das wahr ist und sich dann auch ausrichten und das in seinem Leben zu tun, dann hat die Wahrheit das Ziel erreicht. Weil dann wird die Wahrheit ihn freimachen von der Lüge, die seinen Segen blockiert hat und er wird immer mehr in den Segen Gottes hineinkommen. Und so ist Wahrheit eine mächtige geistliche Waffe. Also das ist nicht bloß ein Gürtel oder wenn wir die Wahrheit erkennen, haben wir es halt erkannt und wenn nicht, macht es auch nichts. Das ist eine Riesenlüge. Und Da gibt es auch die Bibelstelle, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist, schreibt der Paulus. Und das ist wieder so eine Lieblingsbibelstelle des Satans. Wisst ihr, dass der Satan Lieblingsbibelstellen hat, die er gegen uns benutzt, die er benutzt, um uns in die Irre zu führen und zu belügen? Jesus hat nämlich gesagt, dass der Heilige Geist kommt und uns in alle Wahrheit leiten will. Und nicht bloß in irgendein Stückwerk. Sicherlich wissen wir noch nicht alles, aber wir sollen immer mehr an Wahrheit erkennen, weil dann werden wir immer mehr frei und immer mehr werden auch geistliche Kraft dadurch freigesetzt und Segen. Also nicht sagen, oh mein, unsere Erkenntnis ist sowieso nur ein Stückwerk, da kann man nichts machen. Das ist ein Blödsinn. Bitte den Heiligen Geist, dass er dich in alle Wahrheit leitet. Und vor allem die Wahrheiten, die du brauchst, dass du aus deinen Lügenblockaden herauskommst. Die zweite Waffe, die der Paulus in diesen Versen anführt, ist Gerechtigkeit. Ja, es geht um die Gerechtigkeit und nicht um den Brustpanzer. Die Gerechtigkeit zerstört nämlich das Verdammnisgefühl, das Sündenbewusstsein, die Angst vor der Strafe Gottes, weil man weiß, die Strafe lag auf Jesus. Durch den Glauben an ihn bin ich gerechtfertigt, auch wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, auch wenn ich mal gesündigt habe. Die Gerechtigkeit ist für mich gemacht. Jesus hat meine Sünde, die Strafe dafür, vor 2000 Jahren bereits getragen und alles getilgt. Und wenn du das im Glauben hochhältst, wird es für dich wirken. Und wenn du dich in ein Verdammnisloch treiben lässt, dann wirkt es nicht für dich, weil du dann der Lüge geglaubt hast. Dann glaubst du, Gott straft dich jetzt. Wenn du Fehler gemacht hast und in Schwierigkeiten gerätst, dann ist es deshalb, weil du auf das Pflaster Satans marschiert bist und nicht, weil Gott dich jetzt straft. Und dann ist es sinnvoll, schnell wieder zurück auf Gottes Pflaster zu laufen, in die Wahrheit, und dann wird es auch wieder passen. Diese Gerechtigkeit ist eine mächtige Waffe auch gegen Gesetzlichkeit und religiöses Leistungsdenken. Auf mehr gehe ich jetzt da gar nicht drauf ein. Die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens ist auch eine Waffe Gottes. Die setzt eine Salbung frei, die Menschen zur Errettung bringt. Die Menschen auch überführt von dem sündigen Zustand. Es ist also für den Evangelisten schon eine ganz wichtige Waffe. Ich gehe jetzt auch nicht weiter drauf ein. Und das nächste ist der Schild des Glaubens. Der Schild des Glaubens um die feurigen Pfeile, die eben diese Mächte der Bosheit in der Himmelswelt auf uns schießen, können wir damit abfangen. Die feurigen Angriffe der Lüge, des Zweifels oder des Verklägers, der dich anklagt wegen irgendwelchen Fehlern, die du irgendwann gemacht hast. Und vielleicht war es nicht einmal ein Fehler. Also die sind oft so gemein und klagen dich an und behaupten, du hast da einen Fehler gemacht, du hast da gesündigt, und weil du hast am Karfreitag einen Leberkäse gegessen, ganz banale Sache, und manche haben da dann ein furchtbar schlechtes Gewissen. Also war diese Attacke von Anfang an schon eine Lüge, weil in der Bibel nicht steht, dass man am Karfreitag keinen Leberkäse essen darf. Ja, blödes Beispiel, aber so dumm kann es zugehen in religiösen Kreisen. Und wenn du im Glauben stehst und feststehst in den Dingen der Erlösung des Evangeliums, wehrst du eben diese Angriffe, diese feurigen Pfeile, die der Satan auf dich losschießt, ab. Der Helm des Heils gibt dir Heilsgewissheit, dass du ein Gotteskind bist, ein geliebtes Gotteskind, nicht ein so schwarzes Schaf, das man immer so nebenbei noch laufen hat und das man dann immer mal ein bisschen züchtigen muss. Nein, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du darfst Heilsgewissheit haben, weil du an Jesus Christus und sein Fleisch- und Blutopfer glaubst. Das Wort Gottes, sagt uns der Paulus, ist auch eine Waffe, und zwar wie ein Schwert. Also ich habe schon mal gesagt, das Wort Gottes ist nicht ein Schwert, sondern es wirkt wie ein Schwert. Heutzutage, wenn du einen Soldat mit einem Schwert losschickst, dann wird er höchstens belächelt. Da wäre es nicht mehr unbedingt die mächtige Waffe. Also ein moderner Soldat, der hat da Computerausrüstung und von Handgranate bis Bombe und Laser und was weiß ich alles, würde man vielleicht heute als Bild benutzen. Jedenfalls, das Wort Gottes bewirkt genau das, was es sagt. Das Wort Gottes offenbart erstens, was Gottes Plan und Willen in der Sache ist. Und das Wort Gottes führt auch Gottes Willen aus. Also nicht das Wort Gottes, ich habe da mein dickes Buch, das sich Bibel nennt, in der Tasche und damit habe ich ein Schwert dabei. Das ist eine dicke, fette Lüge. Das Wort Gottes, das Rema-Wort Gottes, ist das, was wirkt, das ist das, was Gott in der Situation zu der Sache sagt. Und es wird auch geschehen. Das ist das Schwert des Geistes, das wir haben. Und durch den Heiligen Geist wird uns das Wort Gottes mitgeteilt. Dann gibt es noch die siebte Waffe, das Gebet. Bitten, Fürbitte, Dank, Lobpreis, Sprachengebet. Ich glaube, jeder Christ weiß, dass man beten soll. Aber du sollst persönlich beten und nicht irgendwie auswendig gelernte, vorformulierte Gebete runterrattern und froh sein, dass du dann fertig bist. Nein, du sollst mit deinem himmlischen Papa in Kontakt treten und du sollst bitten und er wird dir geben. So, jetzt sind es so verschiedene Waffen, die Waffe für das und die Waffe für jenes. Nein, diese Waffen spielen zusammen, man kann sie nicht voneinander trennen. Muss man auch nicht. Wichtig ist nur, dass du weißt, dass du die hast und dass du sie anwenden sollst. Und vor allem, dass du auch lernst und weißt, wie du die anwenden sollst und kannst. Und ich habe vorher schon gesagt, es gibt da nicht bloß diese paar Waffen, die der Paulus hier aufführt. Es gibt da noch einige andere, die hier nicht dabei stehen. Wie zum Beispiel der Name Jesus ist auch eine mächtige Waffe. Da gibt es extra Lehre drüber, das haben wir ja schon gemacht, was der Name Jesus ist. Was das bedeutet im Namen Jesus, könnt ihr euch anhören im Internet oder von der CD. Der Name Jesus ist über allen Namen und ist die ganze Vollmacht jetzt in diesem Namen. Oder im Alten Testament gibt es mal eine Stelle, die sagt, der Name des Gottes Jakobs macht unangreifbar. Und das ist eine mächtige Waffe, das zu bekennen, weil du ja auf den Namen Jesus, der Gott Jakobs ist, getauft bist. Und damit bist du auch beschützt und behütet. Ja, jetzt bist du unangreifbar, warum muss ich dann noch kämpfen? Sicherlich bist du angreifbar. Aber der Angriff wird nicht durchdringen, er wird dich nicht zu Fall bringen, wenn du den Namen Jesus als Schild über dir ausrufst. Eine weitere geistliche Waffe, die eigentlich sehr viel Gotteskraft freisetzt, ist die Liebe, die Vergebung, oder auch Buße, Umkehr und Abkehr von Dingen, die wir nicht tun sollen. Bleib in der Liebe, denn es ist das einzige Gebot, wenn man überhaupt noch Gebot sagen darf. Und es wird Gottes Kraft freisetzen. Wenn dich Menschen attackieren, bleib in einer vergebenden Haltung. Das beschützt dich. Wenn du nicht vergibst, kriegst du selber Probleme. Und wenn du in Dingen lebst, die nicht gut sind für dich, wenn du immer auf Satanspflaster rumläufst, dann ist angebracht, Buße zu tun, sprich umzukehren oder abzukehren von diesen Dingen, die dir nur Schaden zufügen. Also nicht Gott straft dich deshalb, sondern der Boden unter deinen Füßen ist ihm zu heiß. Eine weitere geistliche Waffe ist eben der Heilige Geist, mit dem wir gesalbt sind und seine Geistesgaben. Du musst wissen, Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben. Es ist die Gabe Gottes für dich. Und der Heilige Geist, mit dem Thema müssen wir uns erst einmal noch genauer auseinandersetzen und beschäftigen. Weil es ist in christlichen Kreisen oft einmal zeitenweise so eine Randerscheinung. Man weiß nicht so recht, wie gehen wir jetzt mit dem eigentlich so um. Und da müssen wir uns jetzt einmal dann in der nächsten Zeit genauer beschäftigen. So, jetzt komme ich noch zu einer weiteren Waffe, wo man wieder ein bisschen mehr damit beschäftigen möchte. Das ist das Blut Jesu. Weil Jesus hat ja sein Fleisch und sein Blut für uns geopfert. Irgendjemand, also ein Prediger hat einmal gepredigt, it's power in his blood. Es ist Kraft in seinem Blut. Es ist Kraft im Blut Jesu. Ein nicht verständiger Mensch würde sagen, ja, wie kann in einem Blut eine Kraft liegen? Aber das Blut Jesu ist ganz was anderes. Es ist das heilige Blut, es ist das sündlose Blut. Es ist das Opferblut, das für uns gebracht wurde. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du das Blut Jesu im Glauben hochhältst, dann ist es sozusagen wie ein mächtiges Stoppschild gegenüber Satan und seinen Kräften. Im Alten Testament wurden die Israeliten immer wieder mal mit Blut besprengt, so ein bisschen Ysop, wurde in das Blut, das Opferblut von den Tieren getaucht und dann wurde da so richtig schön mit dem Blut rumgespritzt. Das brauchen wir heutzutage Gott sei Dank nicht mehr so machen. Aber es war damals zur Reinigung, zur Heiligung und zur Vergebung für das Volk. Und dieselbe Wirkung ist auch heute noch gegeben. Aber eben durch den Glauben an das vergossene Blut Jesu. Reinigung, Heiligung und Vergebung. Und das sagt uns auch der Hebräerbrief in 9,22. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Also ist wichtig zu wissen, Vergebung kommt durch das Blutopfer. Also Vergebung kommt nicht in erster Linie, weil du Gott so schön um Vergebung gebeten hast. Wenn du an das Blutopfer dabei nicht denkst oder nicht dran glaubst, möchte ich fast bezweifeln, dass Gott einfach vergibt. Weil du hast nichts vorzuweisen. Das wäre weltlich gedacht. Ich bitte heute recht schön um Vergebung und ja, und zur Buße bete ich noch so und so viel, ne? Wie es dann oft gemacht wird. Da kommst du nicht weit. Zur Vergebung gibt es ein Mittel. Und das ist Jesu Blut. Sicherlich darfst du um Vergebung bitten, aber du musst das Blutopfer für diese Sache in Anspruch nehmen. Sonst gibt es keine Vergebung. Ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Steht hier im Hebräer 9,22. Aber durch dieses Blut gibt es für alles eine Vergebung. Und es bewirkt Heiligung, dieses Blut. Vergebung, dann kommt Heiligung. Deine Heiligung kommt nicht dadurch, dass du dich immer besser zusammenreißt und immer besser wirst, sondern Heiligung kommt, weil das Blut Jesu dich reinigt und die Wahrheit dich frei macht und verändert. Dann kommt es von innen heraus. Und es ist nicht dein Leistungsdenken. Und viele religiöse Christen versuchen immer besser zu werden, um Gott zu gefallen. Und dann sind sie recht stolz, weil sie sich auf einen Punkt jetzt geschafft haben und merken plötzlich, auf zwei anderen Punkten bin ich wieder total reingetreten ins Fettnäpfchen. Weil eben das nicht der Weg ist. Der Weg geht immer über dieses Fleisch- und Blutopfer Jesu Christi. Ohne dem geht es einfach nicht. Und durch dieses Blut ist der neue Bund geschlossen worden. Du stehst im Bund, in einem Bündnis mit dem wahren und lebendigen Gott. Ja, du bist nicht bloß irgendwie Kirchenmitglied, sondern du hast einen Bund mit Gott. Und das ist ein neuer Bund, ist ein vollkommener Bund und das hat etwas mit persönlicher Beziehung zu tun. Ja, und wenn manche dann noch die Maria dazwischen schalten als Fürbitterin, dann sagt es eindeutig aus, ich habe eigentlich keine persönliche Beziehung, weil da muss noch jemand anderes dazwischen geschaltet sein. Das ist eine ganz üble Sache. Das ist eine dicke Lüge des Satans und so viele glauben das. Du kannst durch dieses Blut eine Beziehung mit deinem himmlischen Vater und mit Jesus und mit dem Heiligen Geist haben und pflegen. Und das ist eigentlich das A und O des ganzen Neuen Testaments. Dieses Blutopfer, das Jesus gebracht hat. Ich habe da einige Bibelstellen, die über dieses Blut was berichten. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet. Sind wir wieder bei der Gerechtigkeit. Wo kommen sie her? Durch das Blutopfer. Was passiert nicht? Der Zorn kommt nicht. Das Gericht kommt nicht. Über die, die durch das Blut gerechtfertigt sind. Nächstes. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Vergebung all unserer Vergehungen, woher? Durch sein Blut. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Sprich, du bist eingepfropft, du bist jetzt in den Bund mit Gott, du kannst eine Beziehung haben, du bist nahe zu Gott. Vorher warst du fern, du warst weder ein Israelit noch ein Gerechter, sondern einfach ein Sünder und von Gott getrennt. Jetzt durch das Blut des Christus bist du nahe geworden, bist du mit ihm in Verbindung. Oder, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum und so weiter. Das Blut Jesu gibt dir Freimütigkeit, hinzuzutreten zum Thron der Gnade, im Gebet zu deinem Papa zu kommen und sagen, Papa, hier ist das Problem, Papa, hier brauche ich. Und haben wir gehört, Gebet ist eine mächtige Waffe. Das empfindet man nicht als Waffe. Aber der Paulus hat es aufgeführt in der Waffenrüstung. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Mit was sind wir erlöst worden? Mit Silber oder Gold? Nein, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als ein Lamm, er als ein Lamm ohne Fehler und Flecken. Er war sozusagen das wahre Lamm. Das, was vorher immer ein Tier geschlachtet wurde, ist mit dem Opfer Jesu das wahre Gotteslamm geschlachtet worden. Und wir brauchen nicht auf Ostern ein Lamm backen und das dann essen, ja, sondern wir haben Jesus als Lamm geopfert bekommen. An unserer Stelle wurde er geopfert. Ja, und die Israeliten, die hatten damals den Auftrag von Gott, dieses Blut eines makellosen Lammes, ein gesundes Lamm, zu schlachten und das Blut an die Türpfosten zu streichen. Und dann ging der Verderber vorüber, der Todesengel ging vorüber und hat bei den Israeliten nicht die Erstgeburt geschlagen. Und bei den Ägyptern sind die erstgeborenen Jungens gestorben. Eine harte Sache, aber es war halt einfach so. Und so wie die dieses Blut an die Türpfosten gestrichen haben, so machen es wir nicht mehr, sondern wir machen es im Glauben. Wir halten dieses Blut Jesu im Glauben hoch. Ich stehe hinter diesem Blut. Satan, du hast keinerlei Macht über mich. Du darfst nicht in mein Haus eintreten. Du darfst nicht in meinen Lebensbereich eintreten. Es ist dir verboten. Ich halte das Blut Jesu hoch. Es ist ein Stoppschild für diese Mächte und Gewalten der Finsternis, wo wir am Anfang gehört haben, dass sie gegen uns arbeiten. Da, wo das Blut Jesu hochgehalten wird, muss der Satan das Feld räumen. Wenn du es nicht hochhältst und wenn du dich mit Gedanken plagst, wie Gott dich jetzt wieder straft, weil du vor 5 Jahren irgendwo einen Kugelschreiber geklaut hast und unter Verdammnis steckst, dann machst du natürlich für diese finstere Mächte die Tür angelweit auf und sagst eigentlich, ja, komm herein und schlag mich du auch noch ein bisschen tot. Durch das Blut Jesu bist du gerechtfertigt worden. Er hat es für dich getan. Ziehe eine Blutlinie zwischen dir und deinen geistlichen Feinden. Die dürfen diese Blutlinie nicht überschreiten. Dürfen sie nicht und können sie nicht. Weil du auf einer ganz anderen Ebene stehst dadurch. Du stehst nämlich auf der Ebene der Erlösung. Und so wende dieses Blutopfer an, dafür ist es dir gegeben. Durch den Glauben und durch deine Worte kannst du es anwenden, kannst du es aussprechen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich besprenge dieses oder jenes Organ, das mir krank ist und Probleme bereitet mit dem Blut Jesu und ich reinige es von Krankheit, ich reinige es von dämonischer Aktivität und so weiter und so fort. Und du wirst sehen, das Blut wird sein Werk tun, weil es eine siegreiche Waffe ist und weil dieses Blut eines reinen und makellosen Lammes ist. Aber setz Glauben rein in dieses Blut. Wenn du den Glauben nicht reinsetzt, wird auch dieses Blut dir nicht recht viel bringen. Und wenn der Verführer und Versucher bei dir anklopft, dann weise ihn ab durch das Blut Jesu. Sag, stopp, bei mir nicht. An meinem Haus, meinem Lebenshaus, ist das Blut Jesu gestrichen. Stopp und ab. Also wisse, du hast es mit geistlichen Feinden zu tun. Das ist einmal Fakt, solange wir hier auf dieser Erde sind. Wenn wir mal beim Herrn sind, dann werden wir das Problem nicht mehr haben. Dann brauchen wir auch keine Waffen mehr. Aber hier brauchen wir sie und hier haben wir sie und hier sollen sie sie anwenden, um siegreich zu sein. Darum schreibt auch der Paulus an den guten Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Also er soll diesen Kampf kämpfen, den Kampf des Glaubens und es ist ein guter Kampf, weil du gute siegreiche Waffen dafür von Gott bekommen hast. Reiße Festungen nieder oder Widerstände, die dir entgegenstehen und sag nicht, jetzt habe ich 3-mal das Blut Jesu benutzt, hat sich noch nicht viel geändert. Na und? Dann noch 30-mal. Es wird sich was ändern. Dein Glaube wird aufgebaut, Widerstände werden zurückgedrängt. Der Gegner wird vielleicht auch mal wieder sich ein bisschen aufpusten und sagen, ha, du schaffst mich nicht, was willst du mit deinem Jesus und so weiter. Schau hin und schau dahin und schau dorthin. Dann schaust du nicht dahin, was der Teufel dir sagt, sondern du schaust hin ans Kreuz. Du schaust hin auf das Blut Jesu und du wirst es im Glauben weiter bekennen und du wirst den Sieg davontragen, weil es nicht anders sein kann, weil den Sieg Jesus schon errungen hat für dich. Jesus hat ja nicht für sich am Kreuz gelitten, sondern er hat es für dich getan. Und denke dir, der Vers 2. Korinther 10, 2 bis 5 klingt für dich, denn die Waffen meines Kampfes sind geistlich und voller göttlicher Kraft. Und das muss ich jetzt noch einfügen, weil das haben wir vorher fast vernachlässigt. Mächtig für Gott heißt es da im Originaltext oder voll göttlicher Kraft. Diese Waffen, die du hast, sind voll mit göttlicher Kraft, nicht fleischlicher Kraft. Oh, das Schwert ist so schwer, wie kann ich da noch? Die dicke Studienbibel, die kann ich ja fast nicht tragen. Die Wahrheit muss in dein Herz, sie muss in dein Hirn und sie muss in deinen Mund. Und so wendest du geistliche Waffen an. Und darum werden sie auch siegreich sein. Amen.